Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sommerausgabe von Koalik & Co., der Talk ohne blauen Dunst. Heute mit dir, Susanne, im Gespräch Doris Hurte. Sie ist Nikotinberaterin und somit eine direkte Berufskollegin von dir, die genau wie du auch im klinischen Setting arbeitet.
Ja, Doris arbeitet im Kantonsspital Baden und sie ist dort in der Haupttätigkeit in der Intensivpflege tätig. Und ihr Engagement im Themenfeld der Nikotinentwöhnung geht schon viele Jahre. Aus dieser Zeit kennen wir uns auch. Und wenn ich in dieses Spital komme, das Kantonsspital Baden, dann hat das auch mit meiner Geschichte zu tun. In den 90er Jahren habe ich dort gearbeitet auf der Abteilung und später 2007 wurde ich angefragt, dort auch die Nikotinberatung mit aufzubauen im Rahmen meiner jetzigen Tätigkeit. Daher liegt mir auch dieses Spital immer auch noch mit am Herzen.
Ja, dann ist das Interview heute ja auch so ein bisschen wie die Rückkehr zu deinen Wurzeln. Fühlte es sich noch sehr vertraut und bekannt an, diesen Ort nach so vielen Jahren wiederzuerleben?
Der einen Seite schon, aber eben die Schweizer Spitallandschaft verändert sich. Aus Altbauten entstehen neue Gebäude. Und so war es auf der einen Seite für mich auch eine neue Erfahrung, da ich den Neubau des Kantonsspitals Baden das erste Mal betrat. Ein sehr moderner Bau. Und Doris macht auch gleich so einen Vergleich mit einem Schmunzeln, dass auch gerade wenn etwas Neues entsteht, es ja auch immer wieder eine Chance gibt, etwas Neues zu verändern. Aber hören wir sie selbst.
Und das ist natürlich eine Umstellung, aber ja, neue Möglichkeit, sich zu verändern. Ich habe mir jetzt auch überlegt, vielleicht noch etwas in der Dekoration dann anzupassen, mehr Farbe reinzubringen. Man tut einfach wieder den Fokus nochmal anders zu setzen, genau.
Eure Patientinnen und Patienten befinden sich ja wiederum auch in Veränderung.
Die merken die Veränderung, aber das ist eigentlich ein sehr guter Übergang auch auf die Veränderung vom Rauchverhalten, dass das auch ein Neuanfang ist, dass es sehr viel Ungewisses gibt, wo man auch einen Moment muss abwarten und schauen, was passiert da, wo einem Unsicherheit gibt, aber auch ein Start von vielem Neuen kann sein, von neuen Hobbys, neue Dekoration, neue Farben, es kann so viel auch anders Platz haben, genau. Und da muss man wie, also finde ich auch immer eine gewisse Offenheit haben, wo einem dann kann helfen.
Susan, du hast gesagt, ihr habt euch in den Räumen der Pneumologie getroffen. Sich genau da zu treffen, liegt wahrscheinlich nahe bei den mannigfaltigen Lungenkrankheiten, die das Rauchen nun mal hervorruft.
Sehr häufig fühlen sich Pneumologen, also Lungenärzte, sehr verantwortlich für das Thema. Und es stimmt, viele Nikotinberaterinnen arbeiten eng mit dieser Berufsgruppe zusammen. Aber genauso wichtig sind auch die Kardiologen, Neurologen, Gefäßspezialisten, Onkologen, da durch die Folgen des Rauchens Krankheiten aus all den Gebieten auch nicht selten sind.
Doris arbeitet, das haben wir gehört, in einem Akutspital. Da kommt sie ja immer wieder mit all diesen verschiedenen Disziplinen in Kontakt. Wie genau arbeitet es sich denn als Nikotinberaterin in diesem Setting?
Das Akutspital bringt vor allem breit gefächerte Patienten gut. Also sie kommen aus allen Bereichen. Eben, wir haben es schon erwähnt, das sind mit neurologischen Problemen, kardiologischen Problemen, pneumologisch. Ganz viele verschiedene Erkrankungen. Leute, die verschiedene Erkrankungen haben, also Polymorbide, aber auch einfach aus einzelnen Bereichen. Eben aber auch Bereiche wie Wöchnerinnen, jüngere Patienten, ältere Patienten. Und das ist auch die Herausforderung im Akutspital, auf alle können einzugehen. Also, aber auch das Individuelle, oder dass man wirklich auf die einzelnen Bedürfnisse kann eingehen kann. Genau.
Doris, wie schon gesagt, ist in ihrer Haupttätigkeit in diesem Spital auf der Intensivstation als diplomierte Expertin Intensivpflege.
Spannend. Was war denn Ihr Antrieb, in den Pflegeberuf zu gehen?
Das ist so ein wunderbarer Beruf mit diesen verschiedenen Menschen und genau das Individuelle, was ich jetzt auch von der Nikotinberatung beschrieben habe, ist auch Patienten, die so individuell sind, die auch eine Herausforderung kann sein, aber auch so schön und interessant ist, weil es ist wirklich jede Person ganz anders. Das hat jeder seinen eigenen Rucksack dabei, der verschieden gefüllt ist und Geschichten, eben auch Erkrankungen, auch Familienmitglieder, Angehörige. Es ist jeder etwas Individuelles und das ist auch das Spannende und Schöne.
Das Interesse an dem Menschen an sich, eine Grundvoraussetzung für diesen Job.
Das Zwischenmenschliche finde ich allgemein etwas sehr Zentrales und sehr Wichtiges. Wie gehen wir miteinander um? Gerade mit dieser sehr technischen Welt jetzt, wo sehr vieles über PCs läuft, über Handys läuft, wo einfach das Zwischenmenschliche sehr vergessen geht, was ich aber sehr wichtig empfinde, wo man aber auch keine Messwert haben, wie zum Beispiel ein Laborwert oder so. Es ist etwas so Individuelles und man kann es nicht messen, was jetzt ein Gespräch mit einem anderen Menschen macht oder mit einem macht. Das ist ganz schwierig, das kann man nicht in Zahlen irgendwie sagen.
Nicht jede Person wird wissen, was denn eine solche Nikotinberaterin nun ganz genau tut. Womöglich gibt es sogar Vorurteile, eben weil man dieses Tätigkeitsfeld nicht genau einordnen kann. Ja, wahrscheinlich gibt es sogar Menschen, die befürchten, dass ihr womöglich missioniert. Aber nach alledem, was ich in den verschiedenen Folgen unseres Podcasts erfahren und gelernt habe, da kann ich jetzt wirklich guten Gewissens sagen, darum geht es so gar nicht.
Es geht ja darum, die Leute zu begleiten auf ihrem Weg. Und ich kann in dem Sinn Veränderung nicht geben, aber ich kann die Leute unterstützen und ihnen aufzeigen, mit ihnen eben ihren Rucksack anschauen, was sie alles dabei haben, dass sie ihr Werkzeug dann können führen können. Und ich kann wie eine Wegbegleitung sein. Auf dem Weg zum rauchfrei werden, das wäre natürlich das Optimale. Aber manchmal ist es auch einfach ein Weg einmal in eine Reduktion, weil es im Moment einfach noch keinen weiteren Weg gibt, was auch völlig in Ordnung ist. Schon nur das Verhalten mal anzuschauen, hat schon so viel Wert, zum schauen, was mache ich, warum rauche ich, was bewegt mich dazu. Und man muss nicht sehen, dass man irgendwie in einer Woche rauchfrei ist. Das ist nicht das Ziel. Und ich glaube, das hat mir jetzt meine Erfahrung wirklich gebracht, auch, dass das manchmal auch ein Weg ist, ein individueller Weg, wo jeder kann und muss gehen und ich dort kann unterstützen. Und durch das, dass ich jetzt so viel Erfahrung habe, sei es im pflegerischen Bereich oder jetzt auch selber in der Nikotinberatung, kann ich die Leute optimal unterstützen.
Und der Bedarf im Spital an Unterstützung steigt. Es ist wichtig, dass weiterhin Fachpersonen ausgebildet werden und Angebote zur Verfügung stehen.
Genau, also man kennt es auch viel mehr immer. Nikotinberatung ist vor Jahren, hat man gar nicht gewusst, was das ist oder darunter verstanden. Es kommt immer mehr auf. Oder? Und aber das ist auch dank dir, Susanne. Du bist natürlich da auch mit dem FTGS sehr involviert und tust das verbreiten. Und so wissen dann immer mehr Leute, dass es überhaupt so etwas gibt. Vielen ist das gar nicht bekannt und haben gar nicht gewusst, da gibt es jemanden, der mich kann unterstützen kann. Es ist nicht nur aus Ärzteschaft, sondern auch eben im Bereich von der Pflege, jemand, der mit mir wie so ein Coaching macht, mit mir bespricht und redet. Genau. Und so kommt das immer mehr und auch in allen Bereichen, eben, wie wir es schon voran hatten. Es betrifft nicht nur die Lungenerkrankten von der Pneumologie, es betrifft auch die Herzerkrankten. Es betrifft auch eben Wöchnerinnen, Leute, die auf der Orthopädie sind, also alle Bereiche. Sind wirklich alle Patienten angesprochen und das merkt man auch, was es für einen grossen Einfluss hat, das Rauchen auf sämtliche Erkrankungen. Und darum wird es immer populärer mit der Nikotinberatung, man weiss immer mehr.
Ja. Es ist ja wohl so, dass Patientinnen und Patienten, wenn sie eine Diagnose aufgrund des Rauchens bekommen haben, viel eher bereit dazu sind, etwas aktiv an ihrer Situation und an ihrem Verhalten zu ändern zu wollen.
Das ist so und meist auch so ein Denken wie, ja, wenn ich selber noch etwas tun kann, was mein Leid verhindert oder verringert, dann will ich es probieren. So ist der Mensch. Oft muss immer etwas passieren, bis wir reagieren.
Ja, und das ist dann das Klientel, welches bei euch in den Nikotinberatungen landet. Also sage ich mal so ganz salopp.
Ja, Raucherinnen und Raucher, die an ihrem Verhalten nichts ändern wollen, sind in der Regel auch nicht in der Nikotinberatung. Das ist auch richtig. Es sollte eine innere Bereitschaft vorhanden sein, damit der Rauchfreiprozess erfolgreich ist.
Nützt wirklich nichts, wenn jemand noch nicht parat ist, aber manchmal tut es gut zu hören, es wäre jemand da. Ich habe eine Möglichkeit, mich zu melden. Ich habe das also wirklich auch schon erlebt, dass sich jemand dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später gemeldet hat und gesagt hat, so, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit. Genau, und dann nochmal zurückzukommen auf den Akutbereich. Es ist natürlich schon so, gerade das klassische Beispiel, der Herzinfarktpatient auf dem Notfall, der mit Atemnot, Todesängste im Notfall ist, der ist natürlich dann sehr schnell auch dabei, zu sagen, hey, und ich muss jetzt da etwas verändern. Und dann ist es natürlich wichtig, dass sie die Unterstützung haben von professionellen Leuten, die viel Erfahrung haben, um den Rauchstopp zu begleiten.
Doris weiß ja auch noch mal genauer, worum es geht, wenn sie als Pflegende auf der Intensivstation Menschen betreut. Da sieht sie sicherlich mitunter auch ganz hautnah die Folgen vom Rauchen bei den Betroffenen.
Das kann zum Beispiel bei einer Lungenentzündung sein oder entzündlichen Situationen einer chronisch kranken Lunge. Wir nennen das dann auch Exacerbation. Solche Situationen kennt Doris.
Das sind immer sehr schlimme Situationen, vor allem beängstigende Situationen für die Patienten. Oder wir reden hier von Atemnot, Todesangst. Und gerade wenn man dann auf eine Intensivstation oder eine Überwachungsstation muss mit so einem Krankheitsbild, heisst es wirklich auch, also wir sind in einem sehr schweren Stadium. Das heisst zum Teil auch die sogenannte nicht-invasive Beatmung, also mit NIF, mit einer Maskenbeatmung, die man machen kann. Oder dann wirklich dann in Verlauf sogar schlimmstenfalls zu einer Intubation käme. Riesenereignisse im Leben, also wo einem prägt und Angst macht und man dann eben auch im Rucksack hat. Und genau dort ist auch der Moment, um zu sagen, wenn die Leute noch am Rauchen sind, das wäre ein guter Start. Also sie können sagen, die Zigarette ist nicht mein Wegbegleiter von jetzt an, weil die Situation hat jetzt mein Leben so geprägt und ich möchte etwas verändern.
Oh, das hört sich aber wirklich schon dramatisch an. Wie lange dauert denn so ein Moment der Atemnot?
Es sind ja meistens Leute, die schon vorgehen, die den Tag voran die Heime mit Atemnot kämpfen, wo ich merke, das geht immer schlechter, die steigen drauf, es wird immer akuter, das ist noch schwierig zu sagen, bis sie sich vielleicht melden im Rettungsdienst. Dann kommt ja der Rettungsdienst, nimmt die Leute mit. Man kann dann schon sehr viel Medikamente, Sauerstoff geben zur Linderung oder eben auch NIF-Therapie etc. Aber sie kommen dann natürlich immer noch so auch im Notfall an, in dieser Angst, Panik. Und nachher natürlich auch den Weg auf die Intensivstation oder Überwachungsstation. Wenn das natürlich andauert, das kann wirklich ja mehrere Stunden sein, muss man so in dem innen ist. Und das ist natürlich schon sehr prägend für die Leute.
Für mich sind diese Berichte von Doris auch immer sehr interessant zu hören, da ja nach der Zeit im Akutspital viele Patientinnen und Patienten nach solchen Ereignissen auch bei mir in der Reha-Klinik landen. Ich habe dann ein besseres Verständnis auch für die Situation, in denen sich diese Patienten befinden und kann auch das bei der Motivation, zum Beispiel rauchfrei zu bleiben, berücksichtigen. Die Patienten erzählen mir oft von dieser Atemnot, gerade auch noch, wenn das zu Hause gewesen ist. Geschichten wie zum Beispiel: Wenn mich mein Nachbar nicht gefunden hätte. Oder die Ehefrau, die nicht mehr länger zusehen kann, wenn der Mann 3 Tage im Sitzen schläft aus Atemnot und sie dann sagt: So, jetzt reicht es, jetzt hole ich den Notarzt.
Ja, wann, wenn nicht unter diesem Eindruck, dass die Betroffenen sagen: Jetzt höre ich mit dem Rauchen auf.
Ja, absolut. Oder sie sagen: Ich habe das schon so oft erlebt. Dieses Mal muss es klappen, dass ich rauchfrei werde. So schlimm war es noch nie.
Ja, wir Menschen machen es uns oft gar nicht so bewusst, wie wichtig unsere Organe sind. Ja, egal ob Herz, Leber, Darm, Lunge, erst wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn sie nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen und wie wir es gewohnt sind, dann wachen wir auf.
Ja, oder auch nicht.
Es ist ja so Usus geworden und auch so gewollt, auf den Zigaretten und Tabakpäckchen diverse Bilder von schwarzen Lungen, Raucherbeinen, abgenommenen Gliedmaßen, was weiß ich, da zu zeigen. Ob das so zielführend ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich vermute mal, ihr greift wohl in eurer Nikotinberatung auf solch plakative Abschreckungsszenarien nicht zurück, oder?
Ich glaube, die meisten Leute sind auch schon sehr informiert und wissen, was es für Erkrankungen gibt. Aber eben der Unterschied ist natürlich, wenn man die Erkrankung erlebt. Das macht schon nochmal etwas mit einem. Weder wenn man jetzt eigentlich ja, gesund ist und noch nicht weiss, was ein Herzinfarkt ist. Das ist ein Unterschied, weder jemand, der den Herzinfarkt erlebt hat oder die exazerbierte COPD. Genau, und darum aber auch so wichtig, die Zusammenarbeit vom Akutspital dann zu der Reha-Klinik, dass man wirklich im Akutspital kann supporten, wo dann nachher weitergeht in der Reha-Klinik, um wirklich von dort her den Rauchstopp weiterzuziehen und die Leute können wirklich professionell betreuen.
Und was passiert dann genau nach der Reha?
Dann haben Sie die Möglichkeit, ambulant in eine Nikotinberatung weiterhin ins Spital zu kommen. Im besten Fall sind die Betroffenen 6 Monate in einem Setting. Das heißt, ab dem Monat des Akutspitals, Rehabilitation, ambulanter Weiterbegleitung. Und das kann natürlich sehr individuell sein. Aber man kann in der Regel davon ausgehen, dass der Mensch 6 Monate benötigt für eine Verhaltensänderung.
Vor, nun sagen wir mal, 20, 25 Jahren, da sah eine Begleitung durch NikotinberaterInnen sicher nochmal ganz anders aus. Ja, das weiß ich ja auch so ein bisschen aus deinen Erzählungen, Susanne.
Genau, es hat sich viel getan durch Ausbildung, Engagement der Nikotinberaterin, Ärzteschaft, der Verantwortlichkeiten in den Spitälern. Ja, und nationalen Netzwerken.
Na, das ist sehr gut. Und genau davon profitieren heute viele der Patientinnen und Patienten.
Ja, die Leute brauchen das, jemanden, wo der Weg mitläuft. Ich mache den Weg nicht für sie, aber ich sage immer, ich kann mitlaufen und sie unterstützen. Und ich glaube, das ist so wie ein gutes Bild, das man kann wie weitergeben. Ich kann sie begleiten nach allen Möglichkeiten.
Doris hat ja schon einiges berichtet von ihren Patientinnen und Patienten. Wie würde sie ihr Klientel in der Nikotinberatung denn zusammenfassend beschreiben? Ja, wie schaut beispielsweise das Altersspektrum aus?
Das ist wirklich alles, das ist wirklich das Akutspital. Es ist von jungen Patienten, wirklich Teenageralter, das ich schon erlebt habe, wo Leute gekommen sind, bis 80-jährige Patienten. Das Altersspektrum ist wirklich offen. Und auch ob Frau, ob Mann, es ist wirklich, das ist das Akutspital halt auch, alle betrifft. Genau.
Nun, wir sind ja nun im Jahr 2025 angekommen und es gibt immer mehr neuartige Nikotinprodukte. Wir sprachen ja schon oft darüber hier im Podcast. Ist das auch ein Thema bei Doris in der Nikotinberatung?
Natürlich aktuell ein grosses Thema. Es kommen immer mehr Leute, die sagen, sie sind am Vapen. Snus ist auch ein Thema. Also, es ist wirklich nicht mehr der klassische Raucher, den man kennt mit den Zigaretten, sondern es sind wirklich mehrere und andere Produkte auch. Ja, und klar geht es dort auch immer, aber um den Stoff Nikotin, der dort ist. Aber das ist schon so, das ist natürlich klar, wie es in der Gesellschaft, wie man es auch sieht, oder so die Vapes etc., was es da gibt, das ist präsent. Auch in der Nikotinberatung, es ist nicht nur der klassische Raucher.
Und sie wird doch bestimmt auch gefragt, was sie davon hält.
Ja, es sagen viele, sie haben schon einen grossen Schritt gemacht, sie haben mal umgestellt und so. Und ich tue aber das sicher auch würdigen, dass da eine Veränderung passiert ist, dass man sich also Gedanken macht über sein Verhalten. Das ist sehr wichtig. Ich weise aber genau darauf hin, auch, dass es gesundheitsschädlich ist und dass es auch noch gar keine Langzeitstudie über die Sachen gibt. Also wir wissen jetzt, was 50 Jahre Rauchen heisst, aber wir wissen noch nicht, was normale Zigaretten rauchen, aber wir wissen noch nicht, was 50 Jahre Eikost konsumieren ist, zum Beispiel. Und dass man das wirklich genau muss anschauen und man macht immer noch das gleiche Verhalten. Also man geht immer noch nach dem Mittagessen raus und geht dann rauchen. Man ist im gleichen Verhalten und wenn man etwas möchte verändern für die Gesundheit, muss man wie ganze Verhalten ändern, dass das wichtig ist.
Doris schildert noch was, was ihr im Alltag auffällt.
Was mich auch immer wieder beschäftigt, was ich im Alltag sehe, man hat es auch immer so im Hosensack und immer, man tut nicht mehr einfach eine Zigarette anzünden und raucht die, sondern man ist permanent dran am Ziehen. Also, ich glaube, viele wissen gar nicht mehr. Der klassische Raucher kann mir sagen, es sind 10 Zigaretten, es sind 20 Zigaretten. Und aber mit den neuen Produkten kann man das gar nicht mehr so, weil man ist permanent dran, weil man es irgendwie immer und überall hat, kurz bevor man im Bus einsteigt, nochmal einen Zug nehmen. Wenn man aus dem Bus rauskommt, einen Zug nehmen, man tut nicht mehr so bewusst rauchen. Und das Verhalten ist mir aufgefallen, dass es so ein kontinuierliches, wenn man draußen ist, im Hosensack hat und immer irgendwie dran zieht. Das ist, was ich bedenklich finde auch, oder? Wie das ganz so unbewusst konsumiert wird, den ganzen Tag. Sehr negative Veränderung hat.
Was wir wissen ist, dass viele Raucherinnen und Raucher auch beides konsumieren, also die konventionelle Zigarette und die E-Zigarette.
Ja, eben, weil wir wissen ja noch nicht genau, was Langzeit zeigt. Oder? Und ich habe viele Leute, die sagen, also, dass sie auch da merken, es geht ihnen nicht besser, nur weil sie umgestiegen sind.
Ja, selbst ich als absoluter Laie kann mir nicht vorstellen, besonders bei einer kranken Lunge, dass das ungefährlich ist.
Es ist einfach ungesund, einen fremden Stoff, egal was, in die Lunge zu inhalieren, das reizt die Lunge, das macht entzündige Erkrankungen. Das kann nicht gesund sein. Genau. Und eben vielfach ist auch gar nicht so genau deklariert, was dort drin ist. Das sehr schwierig ist. Oder? Und ich kann es gar nicht nachlesen, was man konsumiert.
Und was wünscht sich Doris für die Zukunft?
Dass von der Industrie das nicht so verkauft wird als Lockruf, als gesund und gut, was es nicht ist. Dass es wirklich so falsch verkauft wird, falsch angepriesen wird. Und dass so positiv verkauft wird, halt auch mit diesen guten Geschmäckern, die halt eben gerade die Jugendlichen reizt. Also Erdbeer, Melone etc. Ja, dass das wie auch verboten wird, dass man mit so etwas Schlechtem, etwas, was so schwere Erkrankungen kann verursachen, dass man so Werbung macht. Es ist wirklich schade und ich hoffe, dass man das wirklich verbieten und verhindern kann, dass einfach auch der Einstieg gar nicht mehr so da ist, sondern dass man sich, dass man nicht mehr einsteigt, so jetzt, wo wir auch wissen, oder viele steigen nicht mehr ins Rauchen ein, dass dann auch das ein Thema ist, dass man gar nicht in so neue Produkte einsteigt, dass man da einfach das Wissen hat und man nicht gelockt wird von der Werbung und dass hoffentlich meine Kinder auch eine andere Bewältigungsstrategie im Rucksack haben als Rauchen, wenn sie Stress haben oder wenn es ihnen nicht gut geht, sich nicht an dieser Zigarette oder dem Vape festheben, sondern eine andere Möglichkeit haben, um mit so Sachen umzugehen.
Und mit diesen Wünschen von Doris Hurte sind wir auch am Ende unseres heutigen Podcasts. Wir hoffen, dass es auch dieses Mal wieder informativ und interessant war und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Coalic & Co., der Talk ohne blauen Dunst.